Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich sage herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es um Ersatz gehen soll. Also genauer gesagt darum, was eigentlich den Platz von Religionen, also besonders des Christentums, im Leben vieler Menschen heutzutage einnimmt. Denn dass der klassische christliche Glaube nicht nur in der deutschen Bevölkerung zurückgeht, das beobachten Religionssoziologen wie Detlef Pollack schon lange. Pollack hat dafür in einem Interview mit dem Deutschlandfunk verschiedene Gründe genannt. Zum Beispiel,
dass viele Menschen zunehmend Wert legen auf individuelle Autonomie. Sie wollen über alle Bereiche ihres Lebens selber bestimmen, aber auch über die Religion. Mit der Konsequenz, dass sie zu den traditionellen Formen von Religion auf Distanz gehen. Und ganz wichtig ist auch, dass Menschen sich durch moderne Selbstverwirklichungsformen angezogen fühlen und dass für viele dann Religion nicht mehr diese Bedeutung hat, wie das früher der Fall war, wo Religion dann eben auch in der Weltdeutung, in der Gestaltung des Lebens, im Umgang mit Krisen eine Art Monopol hatte. Das ist eben jetzt ganz anders geworden. Da gibt es vielfältige Angebote und da steht Religion gewissermaßen in Konkurrenz zu diesen anderen Angeboten.
Und eben solche anderen Angebote wollen wir uns anschauen. Denn wenn auch die Religionen ihre Monopolstellung verlieren, das Bedürfnis nach Weltdeutung, nach Orientierung, nach Krisenhilfe, vielleicht auch nach Ritualen, das verschwindet ja nicht unbedingt. Die Menschen finden nur neue Antworten darauf. Für die Lebenshilfe zum Beispiel gibt es die Technik des Manifestierens. Wir fragen gleich, wie viel das mit Gebet zu tun hat. Für das Gefühl, mit etwas Umfassenderem verbunden zu sein, werden gern Elemente des Buddhismus herangezogen. Sie hören, was eine Religionswissenschaftlerin dazu sagt. Als neues Ritual, in dem Menschen Geborgenheit finden, stellen wir ihnen Kakaozeremonien vor. Und für die Gemeinschaftsorientierung und die geteilten Werte wird in Frankreich die Religionsferne des Staates, die Laïcité, der Laizismus, stark gemacht, samt eigene Rituale. Beten, das ist ein Weg, nicht nur tiefe Wünsche erstmal zu artikulieren, sondern sie auch an eine höhere Instanz zu richten. Nur ist heutzutage vielen Menschen der Adressat abhanden gekommen. Ohne Glaube an Gott fällt das Beten doch schwer. Dafür gibt es einen neuen Trend. Er heißt Manifestieren und trifft offenbar einen Nerv. Es gibt beinahe 150 Sachbuchtitel, die zurzeit zu diesem Thema lieferbar sind. Manifestieren, das bedeutet, ich kann gezielt Wünsche formulieren und dann liefert das Universum. Ob das nun wirklich so funktioniert wie versprochen, das können wir hier nicht letztgültig klären. Aber Kirsten Dietrich hat nachgefragt, ob das Manifestieren möglicherweise doch Züge einer Religion trägt.
Wichtig ist, dass wir wissen, dass unsere Gedanken nicht einfach so verpuffen, nachdem wir sie gedacht haben, sondern sie etwas bewirken.
Anjana Gill ist Autorin und beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Manifestieren, also schon bevor es zum Online-Phänomen wurde.
Manifestation ist nicht gleich Wünschen. Wünschen ist passiv. Manifestation ist aktiv. Wir bewirken mit der Kraft unserer Gedanken wichtige Dinge und gehen auf die Erfüllung unserer Ziele zu.
Dafür gibt es verschiedene Methoden. Visualisieren, schreiben, sogenannte Affirmationen sprechen, also Sätze, in denen das Gewünschte schon eingetreten ist.
Natürlich will man am Anfang ein paar materielle Wünsche erfüllen, ist ja klar. Dann geht es einem einfach besser. Und danach beschäftigen sich aber fast alle eigentlich mit ihrem Lebensweg oder mit ihrem Herzensweg und wollen diesen gehen.
Für mich ist Manifestieren eben auch ein Weg, um sozusagen nicht nur im Kopf Dinge zu wollen, sondern auch wirklich abzugleichen im Herzen. Ist das gerade dran? Passt das gerade in mein Leben? Und bin ich bereit, auch dafür Dinge zu verändern?
Sagt Mike Heine. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und begleitet Menschen, die ihr Leben durch Manifestieren verändern möchten.
Manifestieren beschäftigt sich eher mit Herzenswünschen, die einem wie scheinbar magisch verwehrt blieben, wo wir noch nie so richtig gelandet sind.
Ganz voraussetzungslos ist das aber nicht, erklärt Anjana Gill.
Wenn man das Glück anziehen will, dann muss man auch erstmal glücklich sein. Das ist leider so. Man kann nicht schlecht denken und was Gutes anziehen.
Denn das wäre gegen das sogenannte Gesetz der Anziehung, die Grundregel des Manifestierens.
Alles, was in ihr Leben kommt, ziehen Sie selbst in Ihr Leben herein,
heißt es in The Secret von Rhonda Byrne. Die australische Journalistin steht am Beginn des modernen Hypes ums Manifestieren. Ihr Bestseller aus dem Jahr 2006 modernisierte Ideen der New Thought-Bewegung des 19. Jahrhunderts und des positiven Denkens im Sinne von Sorge dich nicht, lebe aus dem Ende der 1940er Jahre.
Das Gesetz begann zu Anbeginn der Zeit. Es ist immer gewesen und wird immer sein. Religionen wie der Hinduismus, hermetische Traditionen, der Buddhismus, das Judentum, das Christentum und der Islam sowie antike Zivilisationen wie die der Babylonier und Ägypter überlieferten es in ihren Schriften und Geschichten.
Drum bittet, so werdet euch gegeben. Ist jetzt eher eine religiöse Anspielung, aber ist im spirituellen Kontext genau das Gleiche. Ein Mensch, der oder die nichts vom Leben möchte, wird im Gesetz der Resonanz auch nicht viel Neues erfahren. Und ich finde das sehr spirituell, tatsächlich.
Theologisch-metaphysisch ist es natürlich sehr fragwürdig, dass ein Wunsch in die externe Welt sozusagen von irgendeiner Instanz beantwortet wird. Aber psychologisch wissen wir, dass eine positive Erwartungshaltung etwas ist, was dem Menschen gut tut.
Sebastian Murken ist Religionswissenschaftler und Psychotherapeut. Im Manifestieren steckt viel positive Psychologie, sagt er.
Die Idee, ich kann etwas beeinflussen, ich bin nicht ausgeliefert, ich kann wirksam sein, ist grundsätzlich etwas, was wir von der Psychologie her wissen, was gut tut.
Was im Manifestieren auch steckt? Religion. Oder vielleicht genauer, religiöse Strukturen.
Ich würde es tatsächlich als Religiosität im weitesten Sinne betrachten, denn es geht von einer Transzendenz aus.
Nämlich jenem Universum, in das die Wünsche und Affirmationen geschickt werden.
Ich nenne das Universum einfach nur, weil es ein vertrauter Begriff ist. Aber eigentlich müsste man vielleicht auch sagen, die Urkraft, das Urbewusstsein oder die Quelle, was immer man möchte. Man kann es auch Gott nennen, man kann es nennen, wie man möchte, wie man sich dabei wohlfühlt.
Also manchmal spreche ich einfach vom lebendigen Kosmos. Manchmal ist es für mich Gott und Göttin. Und manchmal ist es für mich einfach das Unsichtbare, in dem das Sichtbare eingebettet ist.
Und das Manifestieren ist für Mike Heine dann einfach eine spirituelle Praxis.
Wer spirituell unterwegs ist, kann sich aus dem Manifestieren ja gar nicht raushalten, glaube ich, weil es ja was mit Selbstverantwortung auch zu tun hat.
Universum, Gott oder gleich eine KI in Jesusgestalt? Daran arbeiten gerade Life-Coaches im Geiste von Rhonda Byrne. Der Instagram-Auftritt von The Secret Deutsch verlinkt zu einer Vorschau, in der diese KI schon spricht.
Ich helfe dir, denn ich trage das Wissen aller heiligen Schriften, die Weisheit Jesu, die moderne Psychologie und die Naturgesetze in mir, mit denen du das Gesetz der Anziehung wirklich meisterst.
Ist also Manifestieren ein Best-of der Religionen verknüpft mit Wissenschaft? Sebastian Murken weist auf eine entscheidende Verschiebung hin.
Der Weg zum Heil besteht klassischerweise darin, dass ich bestimmten religiösen Regeln, Gesetzen und Erwartungen folge. Der Mensch als Diener Gottes. Und dieses Konzept ist nicht mehr attraktiv und hat sich in gewisser Weise umgekehrt. Das Universum als Diener des Menschen. Es geht darum, individuelle Optimierung, individuelle Wünsche, Vorstellungen von Reichtum, Partnerschaft, Lebensgestaltung durch diese transzendente Instanz regeln zu lassen. Und das ist eine gewisse Neuheit, dass es nicht nur um Leiden und Abwehr von Leiden geht, sondern um individuelle Optimierung.
Genau beim Umgang mit Leid stößt das Manifestieren für den Religionspsychologen Sebastian Murken dann an seine Grenzen. Denn wenn alles möglich ist, wenn man es nur in seinen Gedanken vorwegnimmt, dann wird Unglück im Umkehrschluss natürlich auch in die Verantwortung des Einzelnen gestellt.
Und das ist ein kritischer Punkt dieser Positivdenkens-Manifestationsbewegung, dass jeder für sich das Beste für sich rausholen soll und angeblich auch kann. Und die Dimension der Mitmenschlichkeit, der Solidarität, des Einanderhelfens dort überhaupt keine Rolle spielt.
Krankheit und Leid. Auch für Anjana Gill sind das Grenzen dessen, was mit Gedankenkraft zu gestalten ist.
Ich weiß, dass Menschen, die in einem positiven Mindset bleiben, schneller gesund werden. Aber wenn mich dann jemand fragt, wie soll ich gesund werden, wie kann ich das manifestieren, dann habe ich da nicht immer die richtige Antwort.
Aber wer manifestiert, schaut ja sowieso eher aufs Positive. Schließlich soll das Universum mehr davon schicken.
Und ich frage mich ja, ob dieses Betonen des Positiven nicht doch auch eine gewisse Nähe hat zu der Dankbarkeit für das Geschenkte, die ja viele Religionen lehren. Sie hören Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Und wir fragen heute, was eigentlich den traditionellen christlichen Glauben ablöst. Also wohin sich Menschen wenden, die zwar in Bibel und Kirche keine Antworten mehr finden, aber die doch auf der Suche sind nach spiritueller Orientierung oder Lebenshilfe. Eine der Antworten lautet, sie wenden sich dem Buddhismus zu oder jedenfalls Elementen davon. Wie genau das aussieht, also wie Menschen in Deutschland diese in Indien entstandene, sehr alte und äußerst vielfältige Religion aufnehmen, das kann ich jetzt besprechen mit Almuth Barbara Renger. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Basel und Expertin unter anderem für Buddhismus. Frau Renger, so um die 280.000 Menschen in Deutschland, da kann man 20.000 drauf oder abziehen, je nach Statistik. Aber sagen wir doch mal, 280.000 Menschen nennen sich Buddhisten in Deutschland. Davon ist bestimmt nur ein Bruchteil Menschen, die nicht mit dieser Religion jetzt eingewandert sind oder durch ihre Familie reingewachsen sind, sondern sich bewusst zu ihr bekehrt haben. Viel größer dürfte die Zahl derer sein, die sich gar nicht als Buddhisten verstehen, aber die zum Beispiel Zen-Meditation praktizieren. Oft werden diese religiösen Wurzeln der Meditation heutzutage vergessen oder vielleicht auch bewusst beiseite gelassen. Warum ist das so?
Ich glaube, da müssten wir so ein bisschen weiter ausholen. Ja, also Religion durchläuft in Europa und auch gerade im deutschsprachigen Raum seit den 1960er, 70er Jahren einen enormen Wandel. Und der ist bedingt durch das, was die Religionssoziologie so als Megatrends herausgearbeitet hat. Also Urbanisierung, ja, Technisierung, Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da fügt sich der Buddhismus gut ein. Menschen stellen die individuelle, persönliche Sinnsuche über das Kollektiv, über institutionelle Zugehörigkeit. Und der Buddhismus oder die Buddhismen, die verschiedenen Traditionen, die hier in Europa und gerade im deutschsprachigen Raum Fuß gefasst haben, die bieten so ein breites Spektrum an Techniken, die individuell, persönlich, modular irgendwie eingesetzt werden können. Und mal eine Technik aus der buddhistischen Richtung, mal aus der buddhistischen Richtung, gerne auch mal aus einer anderen Religion oder aus Bereichen wie Psychotherapie und Coaching. Und dabei gibt es große, große Wahlmöglichkeiten, ja, und die Entscheidungsfreiheit, autonom zu bestimmen, wie soll denn eigentlich meine Religion aussehen oder will ich überhaupt eine Religion haben oder nenne ich das, was ich da mache, vielleicht einfach nur Spiritualität. Und so setzen sich Menschen dann so patchworkartig, sagen wir auch, synkretistischer Weise so Hybridformen von etwas zusammen, was dann ihr Buddhismus ist.
Es gibt ja in Europa auch oft die Ansicht, Buddhismus sei eigentlich gar keine Religion, sondern sei eben so Weltanschauung oder genau Meditationstechnik oder so etwas. Wie kommt das? Also in Asien, zumindest in den Ursprungsländern des Buddhismus, würde wahrscheinlich niemand sagen, das ist keine Religion, oder?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie Sie Religion definieren. Ja, also vertreten Sie eher einen engeren Religionsbegriff oder einen weiteren Religionsbegriff? Also zum Beispiel sagen Sie, ja, Religion braucht einen Gott, einen Schöpfergott, einen allmächtigen Gott, der auch in die menschlichen Geschicke eingreift, der alles geschaffen hat, so wie wir es aus dem Christentum kennen oder auch aus anderen monotheistischen Religionen, Judentum, Islam und so weiter und so fort. Oder vertreten wir eher einen weiteren Religionsbegriff, so wie er sich im 19. und dann auch 20. Jahrhundert entwickelt hat, gerade um auch andere Traditionen zu erfassen, von denen festgestellt wurde, Moment mal, die erfüllen ja auch religiöse Funktionen. Ja, aber die kennen jetzt keinen Schöpfergott. Also die kennen keinen Gott, zu dem regelmäßig gebetet wird und von dem sich Menschen schlechthinig abhängig fühlen. Ja.
Ist es vielleicht auch so, dass auf dem Weg von Asien nach Europa bestimmte Teile des Buddhismus oder bestimmte Praktiken einfach ein Stück weit verloren gegangen sind? Also der Gang in den Tempel, die Verehrung Buddhas und auch vielleicht über menschlicher Wesen oder so. Klar wurde das hier von Migranten mitgebracht und wird in den Communities praktiziert, aber Menschen, die jetzt christlich oder postchristlich sozialisiert sind und sich zum Buddhismus wenden, haben oft nicht den Zugang zu diesen Teilen des Buddhismus, oder?
Das ist richtig, wobei so ein bisschen die Unterscheidung zwischen asiatischen und deutschstämmigen Buddhisten auch problematisch ist, ne? Also wer vielleicht vor 30 Jahren noch als asiatischstämmig durchgegangen wäre, ist inzwischen eingebürgert. Ja, oder es gibt Menschen asiatischer Herkunft zweiter, dritter Generation. Meiner Beobachtung nach ist es tatsächlich so, dass Konvertiten, Bekenntnisbuddhisten, Deutschstämmige in der Regel vielleicht mal in einen der vielen Tempel, die es ja in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich gibt, im deutschsprachigen Raum gehen und das auch ganz kurios finden und entdecken, man sieht ja aus wie auf meiner letzten Asienreise der Tempel, ja, und dann aber dort sich auch gar nicht groß verständigen können, weil viele Menschen gar nicht Deutsch sprechen in diesen Tempeln, sondern eben nur Vietnamesisch oder Chinesisch oder so richtig gut. Sie gehen eher lieber in Zentren, die von deutschstämmigen Menschen für deutschstämmige Menschen gegründet wurden, wenn sie überhaupt in ein Zentrum gehen.
Denn da sind wir wieder bei dem Thema, dass es oft eben eine individuelle Praxis ist und keine Verbindung mit einer Glaubensgemeinschaft, wie das vielleicht bei anderen Religionen stärker der Fall ist.
Ja, genau. Also wie gesagt, Buddhisten gehören besonders gut in diesen Megatrend der Individualisierung von Religionen. Zum Beispiel geht man heutzutage, das hat sich aber, glaube ich, auch nochmal geändert gegenüber den 70er, 80er Jahren, in Meditationszentren und danach wieder nach Hause. Früher wurde dann dort stundenlang Tee getrunken oder man ging hinterher gemeinsam auf Partys oder im Zuge der sexuellen Befreiung hat man sich noch anders sozialisiert. Das scheint mir irgendwie eine Tendenz gewesen zu sein, die wir heute nicht mehr so beobachten.
Was ja auch übernommen wird, sind die Buddha-Statuen, aber nicht unbedingt in der verehrenden Weise, sondern eher so als Deko-Objekt sind die oft zu finden. Wie erklären Sie sich das?
Buddha-Bilder, Buddha-Statuen, die in Asien mit großer Ehrfurcht, Ehrerbietung, mit Respekt behandelt werden. Es gibt ganz bestimmte Regeln des Umgangs. Man wirft sich in Tempeln, da ist eigentlich ihr richtiger Platz. Wenn ich auf dem Hausaltar vor ihnen nieder. Wenn man sitzt, dann sitzt man sich so, dass man tatsächlich niedriger sitzt als diese Statuen. Man fasst sie nicht an, man küsst nicht ihre Füße oder so. Und wenn es kleine Statuen sind, dann packt man die auch nicht etwa am Kopf an oder so. Steht eben auch für Weisheit, für Erwachen und so und trägt sie irgendwo anders hin. Eigentlich fasst man solche Statuen gar nicht an. Wenn sie versetzt werden müssen, dann ist das eine große Geschichte und dafür gibt es ganz bestimmte Regeln. Ja. Das läuft hier auch in buddhistischen Zentren oft ganz anders. Also da wird so eine Buddha-Statue nicht eingewickelt und mit besonderer Sorgfalt versetzt oder so, sondern man geht mit ihr um wie mit einem Gebrauchsgegenstand. Und so findet sich der Gebrauchsgegenstand, mit dem von Anfang an etwas anders umgegangen wurde, in der Regel. Aufgrund einer, ja, vielleicht noch einer gewissen Exotik in der Wahrnehmung und einer sehr spezifischen Ästhetik in die Popkultur und von der Popkultur so in die Dekokultur. Wenn Sie heute ins Bauhaus gehen, dann haben Sie, ich weiß nicht, wie viele Varianten von Buddha-Lampen und Buddha-Statuen, die ihren Weg so als Gartenzwerg häufig in Gärten finden oder in Wohnzimmer, ja, oder in Apotheken oder in Eingänge von Massagehallen oder in Restaurants, wo sie eigentlich so nach asiatischer Wahrnehmung genauso wenig zu suchen haben wie auf dem Körper von Leuten in Form von Tattoos. Ja, also wenn bestimmten asiatischen Ländern sichtbar wird, dass sie ein Buddha-Tattoo irgendwie auf dem Rücken oder auf dem Gesäß oder sonst wo haben oder auch gerade in niedrigeren Bereichen des Körpers, dann kann ihnen das je nach Land auch mal eine Inhaftierung oder eine schnelle Ausweisung einbringen.
Aber warum machen Menschen das? Ist das wirklich nur Deko-Objekt? Also könnte da genauso gut eine Zimmerpflanze stehen oder könnte genauso gut eine Sonne tätowiert sein? Da ist doch irgendwie schon ein Bezug zu diesem Buddha. Was ist dieser Bezug denn?
Das können wir natürlich nicht generalisieren. Da müssten wir mit den Menschen jeweils individuell sprechen, aber ich habe festgestellt, dass es vielleicht so ein bisschen so etwas wie Trends gibt. Ja, für einige ist es tatsächlich mehr als ein Deko-Objekt. Da stehen Buddha-Statuen oder sowas auf dem privaten Altar, über dem vielleicht auch ein Kreuz hängt und irgendein christlicher Heiliger steht und vielleicht auch noch irgendwie ein Pendel zum Auspendeln von Lebensentscheidungen oder so liegt und so weiter und so fort. Also Stichwort Synkretismus, ja. Aber tatsächlich gibt es auch Menschen, die mit der Buddha-Statue, und das ist ja auch nicht ganz unrichtig, das ist auch durchaus ästhetisch in der Originalkultur gewollt, Ruhe verbinden. Entspannung. Das gehört tatsächlich zur buddhistischen Praxis dazu. Entspannung gehört zur Technik, ne? Entspannung lernen, damit der Körper irgendwie sich auch anders versteht im Zusammenspiel mit dem Geist. Das gehört zur Praxis dazu. Und dieses Moment der Ruhe, der Gelassenheit, der Entspannung, das ist so auch in die Wellnesskultur hinein diffundiert. Und das wird häufig mit diesen Statuen verbunden.
Vielen Dank, Almut Barbara Renger, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Basel und unter anderem Autorin des Bändchens Buddhismus 100 Seiten, erschienen im Reklam Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Im Deutschlandfunk Kultur widmen wir uns heute der Frage, was eigentlich an die Stelle traditioneller Religion tritt. Und da stellt sich dann auch ganz praktisch die Frage, was Menschen eigentlich statt eines Kirchgangs tun, wenn sie eben doch ein spirituelles Bedürfnis haben und ihnen jetzt ein Brunch mit Freundinnen am Sonntagmorgen nicht genug Ersatz ist. Es gibt da eine Vielzahl von neuen Ritualen, die zum Teil auch religiöse Praktiken aus anderen Zeiten oder anderen Kulturen wieder aufnehmen. Ein Beispiel wollen wir uns jetzt genauer anschauen, das sind Kakaozeremonien. Maria Riedra hat an einer teilgenommen.
Es ist ein ungemütlicher, nasskalter Abend in Köln. Die Weihnachtsmärkte treiben Menschenmassen durch die Straßen. Überall gibt es Glühwein, man wärmt sich von innen. 7 junge Frauen haben sich an diesem Abend auf den Weg gemacht, um das auch zu tun, aber auf ganz andere Weise. Sie haben sich zur Kakaozeremonie im Kölner Serenity Studio zusammengefunden. Die Ruhe, das warme Licht in dem stil- und liebevoll eingerichteten Studio, der freundliche Empfang durch die Ausführende des Rituals, Naomi Hattler, alles lädt sofort dazu ein, zu entschleunigen, das Treiben da draußen hinter sich zu lassen. Ich besuche die Zeremonie mit Neugier und einer Portion Skeptizismus. Noch so eine Mode aus dem Bereich der Spiri-Szene, Kakaorituale.
Wir werden jetzt hier in diesem Kreis für ungefähr die erste Stunde sitzen. Im ersten Part geht es ganz um Kakao. Und lasst uns erstmal gemeinsam ankommen. Das heißt, schau, dass du wirklich bequem sitzt und nimm wahr, wie deine Atmung gerade fließt.
Naomi Hattler ist aus Freiburg angereist und leitet heute das Ritual als sogenannte Spaceholderin. Das bedeutet, dass sie für eine angenehme und sichere Atmosphäre im Raum sorgt. Seit 5 Jahren arbeitet sie mit Kakao, der immer eingebettet wird in andere Praktiken wie Meditationen, Yoga oder Klangbäder. Am Anfang steht die Aufmerksamkeit für den Körper, die Wahrnehmung von Bedürfnissen im Hier und Jetzt. Auf einem Tablett vor ihr steht ein großer Topf, daneben Becher und eine Kelle. Nach der Einführung hebt sie den Deckel an.
Und dann schenke ich den Kakao schon aus und wir geben den einmal im Kreis herum, bis jeder eine Tasse in der Hand hält. Und vielleicht kannst du schon so den Duft im Raum wahrnehmen. Vielleicht diese Vorfreude.
Der Duft ist betörend, der schokoladige, aber gar nicht süße Geschmack auch. Natürlich kippen wir das Getränk nicht einfach herunter. Zunächst sollen die Finger die warme Tasse spüren, die am Bauch oder am Herzen gehalten, auch dort Wärme verbreitet. Herzöffner nennt Naomi den Kakao, ein Begriff, der im Yoga das Weiten des Brustkorbes meint und hier die energetisierende Wirkung des Getränkes. Im Lauf des Rituals fällt mir auf, dass sie vom Kakao oft wie von einer Person spricht, ohne Artikel.
Wie gesagt, dass du ganz offen sein, was Kakao heute für dich mit sich bringt.
Ist Kakao also mehr als ein Gewächs, eine Zutat, ein Getränk? Das möchte ich von Naomi und von den Teilnehmerinnen wissen.
Kakao ist für mich ein Ort, an den ich immer wieder zurückkehre und auch ein Gefühl des Empfangens, des Zuhörens mir selber, meinem Inneren, also dem, was gerade da ist.
Das Wesen von Kakao hat für mich was sehr Feminines und Weibliches. Ich integriere das auch viel in meinem Leben in Verbindung mit meinem Zyklus.
Ich finde auch dieses Synonym von Mama Kakao super schön. Vielleicht ist es auch dieses Mütterliche, die Erde ist auch weiblich.
Für mich ist es ein Gefühl von zu Hause, einen Kakao zu trinken, weil der einen so eine weiche Energie gibt und ich das sehr stark damit verknüpfe.
Also ich spüre vor allen Dingen eher
so eine Seele im Kakao, die nicht geknüpft ist an eine männliche oder weibliche Energie, sondern eher an die Natur, an die Pflanze. Wie viel Dankbarkeit und Bewusstsein da auch mit reinkommen kann, einfach für den ganzen Prozess, der dahinter steckt, die Ernte, all die Menschen, die daran beteiligt sind, dass wir diesen Kakao in diesem Moment eben trinken dürfen.
Schon vor mehr als 5000 Jahren war Kakao in Mittel- und Südamerika ein Genussmittel mit belebender und heilender Wirkung. Vor allem den Wohlhabenden stand Kakao zur Verfügung, als Speise, Getränk und auch als Zahlungsmittel. In antiken Gefäßen wurde ein wichtiger Bestandteil von Kakao gefunden, Theobromin, zu Deutsch Speise der Götter. Die mit dem Koffein verwandte Substanz verleiht dem Kakao die belebende Wirkung. Mayas, Azteken, Olmeken oder Mexikaner, sie alle nutzten Kakao zur Unterstützung medizinischer Prozesse und auch in Heilungsritualen. Naomi Hadler ist es wichtig, die Herkunft und Geschichte des Kakaos zu kennen, sich damit zu verbinden und doch respektvoll Abstand zu wahren.
Was ich mitnehme, ist einerseits, dass ich diese Kultur und die Tradition, die Spiritualität dieser Völker, dass wir das nicht imitieren können, sondern diese Realität anzunehmen, auch dass Kakao als was Heiliges angesehen wurde und eher zu schauen, wie kann ich mich dem heute annähern. Wir dürfen auch neue Kontexte schaffen, um vielleicht einen Hauch von dem, was da mal war, an Heiligkeit rund um diese Pflanze, da so Nuancen von wieder zu entdecken.
Mir als Kakao-Einsteigerin scheint Naomis Ritual in sich schlüssig. Sie versucht nicht, sich ethnologisch-kulturell anzubiedern, sondern stellt die Menschen, die hier sitzen, in den Mittelpunkt. Den Kakao verwendet sie als Hilfsmittel zur Einkehr und Ruhe. Die Teilnehmerinnen schätzen das.
Kakao wird oft in der spirituellen Szene ein bisschen vermischt, wie ich finde. Also es ist irgendwie überall mal so ein bisschen dabei. Es ist jetzt auch so ein Trend-Ding gewesen in den letzten Jahren. Also das ist mir letztens einmal passiert, dass ich auf einmal in so einer eigentlich Statuenweihe war, die sich für mich sehr deplatziert angefühlt hat. Und dann gab es eben auch noch Kakao. Und ich habe den Kakao tatsächlich auch nicht getrunken, weil es eine Grundatmosphäre war, die sich für mich nicht stimmig angefühlt hat. Und hier fand ich das total schön.
Eine Voraussetzung für gelungene und glaubwürdige Kakaozeremonien wäre demnach die bewusste Auseinandersetzung auch mit den problematischen Aspekten, wie zum Beispiel schlechte Bedingungen für die Produzenten des Kakaos, die Bedrohung der Bestände durch den Klimawandel, steigende Preise. Der Kakao, der bei Zeremonien verwendet wird, ist exquisit und sehr teuer. Naomi legt Wert darauf, dass nur so viel davon zubereitet wird wie nötig. Und am Ende, so meint sie, ist der dampfende, duftende Trank sogar verzichtbar.
Eigentlich brauchen wir den Kakao nicht. Eigentlich können wir diese Gefühle, die in uns ausgelöst werden, auch so ansteuern. Die sind schon Teil von uns. Und Kakao zu trinken, erinnert uns daran, dass wir uns geborgen fühlen können, dass wir Kraft in uns haben, dass wir Teil von etwas sind, was auch immer in dir hervorgerufen wird, wenn du Kakao trinkst, das war schon vorher da.
Wenn man bei der Kakaozeremonie den Kakao eigentlich gar nicht braucht, dann stellt sich mir ja die Frage, wie das bei traditionellen Ritualen ist. Kann man da auch das rituelle Vehikel, nenne ich es mal, also zum Beispiel das Wasser bei einer christlichen Taufe, eigentlich weglassen? Die Frage, die uns heute beschäftigt, nämlich was an die Stelle von Religion treten kann, die ist einerseits sehr aktuell, aber andererseits auch schon ziemlich alt. In der Französischen Revolution zum Beispiel, die ja in Teilen sich sehr heftig gegen die katholische Kirche richtete, da überlegten Menschen auch, was anstelle des christlichen Glaubens denn Gemeinschaftsgefühl und Werteorientierung schaffen könnte. Die Antwort des Revolutionärs Maximilien de Robespierre lautete, der Kult des höheren Wesens. Der war von ziemlich kurzer Dauer, aber die Frage, was die Republik zusammenhalten könnte, die blieb. Eine Antwort fand sich 1905 im Gesetz zur Trennung zwischen Staat und Kirche, denn darin wurde das Prinzip des Laizismus, der Laicité, verankert. Und es gibt auch noch ein Ritual, das aus Revolutionszeiten stammt, die republikanische Taufe. Wie stark dieses Ritual und auch die emotionale Aufladung des Laizismus in Frankreich Religion ersetzen, dem ist Christine Siebert nachgegangen.
C'est avec un grand plaisir que je m'apprête à célébrer le baptême républicain. Im Festsaal des Rathauses von Montreuil, einer Pariser Vorstadt, wird die 17-jährige Justine Drouet republikanisch getauft. Ein Rathausvertreter mit festlicher blau-weiß-roter Schärpe verliest einen kurzen Text. Darin geht es um die Einführung des Kindes in die Gemeinschaft der Republik und die moralische Verpflichtung der beteiligten Erwachsenen. Nun unterzeichnen die Eltern, die Paten und der Rathausvertreter eine Urkunde. Das war's schon. Diese Taufe hat keine rechtlichen Folgen. Es ist ein rein symbolischer Akt. Aber feierlich war es auf jeden Fall, findet Justine.
So viele Emotionen. Ich bin total aufgewühlt. Und es stimmt absolut, was der Rathausvertreter gesagt hat, dass wir diese Werte miteinander teilen.
Justine ist bereits katholisch getauft, wollte aber noch einmal getauft werden. Es ging ihr vor allem um die Paten. Die stehen ihr nahe und das wollte sie gern offiziell machen. Justines Mutter, Sandra Drouet, nickt und fügt hinzu.
Diese Wertegemeinschaft, in die wir Justine einführen, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die hat hier in Montreuil einen ganz besonderen Sinn. Hier leben wir mit Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und Religionen zusammen. Und die republikanische Taufe vereint alle, weil alle sich auf diese Weise taufen lassen können.
Die Taufgesellschaft verabschiedet sich. Nun wird im Restaurant weitergefeiert. Paten und Werte. Das sind Argumente für eine republikanische Taufe, die immer wieder auftauchen. Egal welcher Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft die Beteiligten angehören. In einem Pariser Straßencafé genießt ein Paar bei einem Glas Wein die Abendsonne. Andreas Piani bezeichnet sich als entschieden antiklerikal. Er hat seinen heute 11-jährigen Sohn republikanisch taufen lassen, als der noch ein Baby war.
Wir wollten, dass unser Sohn Paten bekommt, ihn in die Gesellschaft einführen. Nicht in eine religiöse Gemeinschaft, an der weder ich noch die Mutter meines Sohnes teilhaben.
Seine Freundin Fella Imalayen hört aufmerksam zu. Ihre Herkunftsfamilie ist muslimisch. Sie selbst übt den Islam nicht aus. Als Laizismus-Spezialistin bietet sie in Firmen Fortbildungen zur Trennung von Staat und Religion an. Auch mit den Anfängen des französischen Laizismus hat sie sich intensiv beschäftigt. Zum Beispiel mit dem Versuch des Revolutionsführers Maximilien de Robespierre, 1794 mit großem Pomp einen Kult des höchsten Wesens einzuführen. Bei einer riesigen Kundgebung auf dem Pariser Marsfeld pries die Menschenmenge mit Gesängen eine große und erste Ursache und huldigte der Moral. Kurz darauf wurde Robespierre gestürzt, der Kult verschwand. Ist dennoch etwas übrig, fragt sich Fella Imalayen, etwa wenn man sich die heute gefeierten laizistischen Riten anschaut.
Da ist also diese republikanische Taufe, bei der man sich zu gewissen Werten bekennt. Hat diese Taufe etwas mit Robespierres Versuch zu tun? Vielleicht schon. Robespierre war die Moral wichtig. Sein Kult sollte vereinen und besänftigen. Ich denke, er wollte eine Gemeinschaft derer erschaffen, die sich nun Bürger nannten. Es ging nicht darum, dass die Leute aus ihren Religionen aussteigen sollten, sondern es ging um eine Art ziviles Bewusstsein.
Pas pour que les gens quittent la religion, mais pour qu'une forme de citoyenneté se développe.
Besänftigen, das war gar nicht so einfach in den wilden Zeiten der französischen Revolution. Fella Imalayen erzählt, wie es damals zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Kirchengegnern kam. Das war ein Balanceakt. Einige, wie Robespierre, wollten Moral und den Glauben an etwas Höheres in die neue Zeit hinüberretten. Doch vor allem sorgten die Revolutionäre und ihre dem Laizismus verpflichteten Nachfolger dafür, dass das weltliche Gesetz über das göttliche Gesetz gestellt wurde.
La base de la laïcité, c'est de dire à un moment, non, ce n'est plus l'Église.
Das ist für den Laizismus wesentlich. Nein, jetzt ist es eben nicht mehr die Kirche, die bestimmt, was richtig und falsch ist. Ketzerei, Gotteslästerung und Hexerei sind keine Verbrechen. Ist nun der Laizismus eine Art Ersatzreligion? Da ist mir nicht ganz wohl dabei. Würde das heißen, wer sich nicht zu dieser Religion bekennt, fliegt raus? Das ist schon mal ausgeschlossen, denn der Laizismus will ja ein friedliches Miteinander der verschiedenen Religionen garantieren. Dem Staat steht es nicht zu, über den Glauben zu bestimmen. Riten der Republik sind eine Sache, aber bei Religionen geht es ja um Spiritualität. Darum denke ich, Laizismus hat nichts mit dem zu tun, was einer Religion gleichkommt.
Laizismus sei weder eine Ersatzreligion noch ein Zwangsmechanismus, sagt auch die Historikerin und Laizismusforscherin Valentine Subert. Es gehe wirklich um den Freiraum für die Bürger. Mit Glaube und Kult kann es jeder halten, wie er will, und das soll der Staat garantieren. Hervorgegangen ist das aus einer langen kämpferischen Geschichte.
Seit der Philosophie der Aufklärung, die in Frankreich ganz besonders antiklerikal war, gilt das Religiöse hier als ziemlich obskur, als eine Macht, die sie zu etwas zwingt, zu dem sie nicht unbedingt Lust haben. All diese Skandale um sexuellen Missbrauch verstärken noch dieses Bild. Wir haben hier also eine vom öffentlichen Schulwesen geförderte Kultur des Antiklerikalismus, die seit zwei Jahrhunderten andauert und die in der Französischen Revolution wurzelt.
Die Republik habe den ideologischen Kampf gegen die Kirche gewonnen, sagt Valentine Subert. Und das Gesetz von 1905 bewähre sich bis heute.
Ja, dieses Gesetz ist ein Erfolg, schon allein, weil es seit 120 Jahren besteht. Der erste Artikel legt fest, dass der Staat die Gewissensfreiheit und die freie Ausübung der Kulte garantiert. Der zweite Artikel bestimmt über die Trennung von Staat und Religion. Ziel dieser Trennung ist sowohl zu verhindern, dass sich der Staat in religiöse Dinge einmischt, als auch, dass sich die Religionen in staatliche Dinge einmischen. Es ist also ein sehr ausgeglichenes Gesetz.
Es fehlt dennoch nicht an neuen Herausforderungen. So wurden in Frankreich in den letzten Jahrzehnten immer neue Gesetze entworfen. Und manche, so Valentine Subert, stünden nicht im Einklang mit dem Gesetz von 1905. Denn eigentlich soll der Laizismus ja Spannungen lösen. Doch manche Politiker machten im Namen des Laizismus Druck, etwa um Muslime zu stigmatisieren.
C'est vrai que les derniers développements législatifs en France.
Die jüngsten gesetzlichen Regelungen zum Verbot religiöser Kleidung im öffentlichen Raum können als antireligiöse Gesten aufgefasst werden. Man muss also zwischen dem Prinzip unterscheiden, das dazu dient, den Pluralismus in Frankreich zu regeln, und andererseits einem zwingenden Laizismus, also einer übertriebenen Regulierung des religiösen Auftretens der Menschen.
Und Valentine Subert beklagt, dass sich nicht noch viel mehr Menschen den Werten der Republik verpflichten. So wie Justine Trouet, der Täufling aus Montreuil. Aber Wertegemeinschaften, ob religiös oder weltlich, erleben schwere Zeiten, sagt sie. Denn für so etwas sei die Gesellschaft heute zu individualistisch.
Die Laïcité, die wird allerdings in Frankreich weiter gefeiert, auch wieder am kommenden Dienstag. Denn dann begeht das Land in Schulen und im öffentlichen Dienst den Tag des Laizismus. Und in diesem Jahr sind es dann auch genau 120 Jahre, dass am 9. Dezember 1905 eben dieses entscheidende Gesetz zur Trennung von Staat und Kirchen verabschiedet wurde. Religion im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie sich für die bunte Welt der Religionen, vielleicht auch der Ersatzreligionen interessieren, dann empfehle ich Ihnen auch unsere Schwestersendung. Das ist Tag für Tag im Deutschlandfunk, immer werktags um 9.35 Uhr.